Liebe Gemeinde, heute feiern wir Pfingsten. Der Geist Gottes wirkt unter uns. Er verbindet uns, er vereint uns in Jesus Christus. Wir öffnen uns heute bewusst für das Wirken vom Heiligen Geist und geben ihm in den nächsten Minuten Raum in unserem Herz. Ich möchte beten. Treuer und gerechter Gott, wir richten uns ganz auf dich aus. Wir suchen dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Herr Jesus, heute Morgen schauen wir auf dich. Du bist alle Zeit gerecht gewesen im Leben und im Sterben. Vollkommen wahr und voller Liebe. In dir hat sich ganz vereint, was wirklich zusammengehört. Ewiger Geist Gottes, wirk weiter in unserem Leben. Es ist ständige Gefahr und voller Ungerechtigkeit. Beschenke uns mit deiner Weisheit, im Alltag gerecht zu handeln. Amen. Ich lese aus dem 1. Johannes, Kapitel 5, die Verse 6 bis 12. Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer, denn das ist das Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, das Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in Jesus, seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Botschaft von heute steht unter der Überschrift Leben im Licht der Gerechtigkeit. Es ist der letzte Teil dieser kurzen Serie zum Johannesbrief. Jedes Kind ist anders und muss auch dementsprechend individuell behandelt werden. Gerecht muss es aber trotzdem zugehen. Und manchmal ist das für die Eltern eine schier unlösbare Aufgabe. Gerechtigkeit bedeutet für ein kleines Kind, dass es alles auch darf, was die älteren Geschwister dürfen. Gerechtigkeit bedeutet aber nicht in jedem Fall Gleichbehandlung. Es macht keinen Sinn, dass ein Vierjähriger genauso lang Fernsehen schauen darf wie sein siebenjähriger Bruder. Ältere kennen das Problem. Gerecht und gleichzeitig pädagogisch sinnvoll zu handeln, ist schier unmöglich. Als Eltern haben wir dann meist nur die Alternative, entweder können beide Kinder Fernsehen schauen oder eben keins. Manchmal wählen wir den einfachen Weg. Und das ältere Kind, das bereits ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hat, kann dann durchaus sein, dass es sich beschwert und sagt, das ist ja voll ungerecht. Ich habe früher noch nie dürfen so lange Fernsehen schauen. Doch was ist denn schon gerecht? Ja, was ist denn ungerecht? Was ist überhaupt Gerechtigkeit? Ich habe im Lexikon nachgeschaut. Laut Wikipedia meint Gerechtigkeit, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird. Oder eben, dass ein Vierjähriger nicht gleich lang Fernsehen schauen darf wie sein grosser Bruder. Und auch nicht das Gleiche. Nicht nur das Beispiel, sondern auch viele andere zeigen, dass wir als Menschen immer wieder mit Ungerechtigkeit konfrontiert sind. So empfindet es viele Jungen zunehmend als ungerecht, dass sie in der Corona-Zeit zum Schutz von alten und kranken Menschen keine Partys und Festivals feiern dürfen. Denker sind aber schon früher zum Schluss gekommen, dass der Mensch zur Ungerechtigkeit neigt. An was zeigt sich das? Ganz einfach. Für sich selber gelten nicht die gleichen Rechte wie für die anderen. Sitzt man selber auf dem Velo und fährt den Aren entlang, dann ist das natürlich nicht das gleiche, wie wenn man auf dem gleichen Weg spaziert und schimpft über die rücksichtslosen Velofahrer, die einem von hinten und vorne entgegenkommen. Gerecht ist oft eben das, was mir recht ist. Es stellt sich darum die Frage, wenn der Mensch nicht wirklich gerecht ist, woher soll denn Gerechtigkeit unter Menschen überhaupt kommen? Als Pastor sage ich von Gott. Gott ist für Gerechtigkeit zuständig. Gott ist und bleibt immer der Garant für eine zeitlose Gerechtigkeit. Eine erste Geschichte erzählt davon, wie Gott für Gerechtigkeit sorgen musste. Es ist das richtende Gespräch mit dem Kain. Der Kain hat ein bisschen vorne seinen Bruder, den Abel, erschlagen. Gott redet mit dem Kain. Er spricht eine Strafe aus und den Schutz. Der Kain muss von dort weg als Flüchtling leben. Und er soll siebenfach gerecht werden, falls ein anderer Mensch sich wegen Mord am Abel an ihm rächen würde. In der Urzeit hat die siebenfache Vergeltung als göttliche Gerechtigkeit gegolten. Juristen heute kommen vermutlich zu einem anderen Schluss. Heute empfinden wir es als ungerecht, wenn Gewaltverbrecher einfach frei rumlaufen und sie gar noch geschützt würden durch so ein Gebot oder ein Zeichen. Die Geschichte zeigt uns, dass Gott seit jeher der Garant für Gerechtigkeit war. Wir lesen weiter im 5. Mose 32,4. Er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. In dieser und auch in vielen anderen Stellen steht, dass Gott gerecht ist. Und daraus leitet mir ab, dass Gott alle Menschen gerecht behandelt. Wir gehen davon aus, dass Gott die Menschen, die gut handeln, segnet und die Menschen, die böse handeln, seinen Fluch trifft. Bis heute wird das so predigt, dass je gütiger und gerechter ein Mensch handelt, je mehr und stärker wird Gott ihn segnen. Das ist nicht falsch. Es ist Zusage an sein Volk. Aber es lässt sich unserem Leben und auch unserer Familiengeschichte leider nicht immer so konsequent beobachten. Oft beobachtet man, wie auch Gläubige an Krebs leiden, ihren Job verlieren oder müssen beobachten und miterleben, wie ihr Partner an Demenz erkrankt. Warum? Warum müssen fromme, treue Menschen leiden? Warum finden Geschwister in der Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Reich Gottes einsetzen, keinen Lebenspartner? Und warum lässt es zu, dass auch Gläubige, die sich für den Gottesdienst einsetzen, kein Kind können bekommen, obwohl sie sich doch Kind wünschen? Solche Leidensgeschichten sind nicht neu. Man lesen sie im Alten und im Neuen Testament, zum Beispiel die Hanna. Ja, sie hat bei Gott richtig gehend um einen Sohn gebettelt. Sie hat dann auch einen bekommen, den Samuel. Beide Geschichten, im Alten und im Neuen Testament, haben einen guten Ausgang genommen, weil Gott wundersam eingegriffen hat und Frauen noch im Alter schwanger geworden sind. Doch viele Ungenannte bleiben ihr Leben lang kinderlos. Zum Beispiel auch meine Schwester hat nie ein Kind haben. Sie leiden darunter. Und sie empfindet es als Unrecht. Der Hiob hat ausgesprochen, was viele nur denken. Ich bin gerecht, doch Gott verweigert mir mein Recht. Ich soll mich verlügnen, obwohl ich Recht habe. Mich quält der Pfeil, der mich getroffen hat. obwohl ich ohne Schuld bin. In einer Bibelstunde, in der ich mit einigen Leuten über das Leben von Dietrich Bonhoeffer nachgedacht habe, hat eine ältere Frau zwischen ihnen gemeint, die im Krieg selber hat müssen flüchten. Es ist doch einfach nicht recht, dass Menschen, die sich so mit viel Leidenschaft für das Reich Gottes einsetzen, am Ende noch von einem ungerechten Regime erhängt werden. Das kann doch nicht sein. Sie hat gemeint, ich kann Gott in diesem Punkt einfach nicht verstehen. Ich habe ihr Klagen eingestimmt. Ich kann die Ungerechtigkeit auch nicht nachvollziehen. Vieles im Leben von frommen Leuten ist wirklich ungerecht. Und manchmal macht es auch rückblickend überhaupt gar keinen Sinn. Doch Gott hat offenbart, dass es eine Gerechtigkeit gibt über das Leben hinaus. Eine himmlische, göttliche, ewige Gerechtigkeit. Gott ist gerecht, er ist nie ungerecht. Doch seine Gerechtigkeit verwirklicht sich erst im Leben über die Welt hinaus. So lehrt Jesus die Gerechtigkeit in verschiedenen Gleichnissen. Eins der bekanntesten ist das vom armen Lazarus nachzulesen im Lukas 16, 19. Der arme Lazarus bettelt und verhungert fast vor der Tür vor einem reichen Mann. Doch der Reiche ist nicht bereit, das Essen mit ihm zu teilen. Ja, vielleicht ab und zu mal ein Bröckchen. Nach dem Tod hat sich der Reiche in der Hölle wiedergefunden und der Arm geborgen im Schoß von Abraham. Zwischen ihnen hat eine unüberbrückbare Kluft, hat sich eine unüberbrückbare Kluft aufgetan. Ja, Jesus hat wirklich ein starkes, dramatisches Bild benutzt, um die Menschen von seiner Zeit für die tiefen, schier unüberwindlichen sozialen Ungerechtigkeiten darauf hinzuweisen. Die Kluft zwischen Reich und Arm scheint seit damals nicht wirklich kleiner geworden zu sein. Aber dank dem Wirken vom Geist Gottes gibt es heute viele soziale Brücken. Auch wenn Menge in den letzten Wochen eingestürzt ist, es gibt sie noch. In Genf sind Kolonnen von den Menschen, die um Nahrungsmittelabgaben anstehen, länger geworden. Doch es gibt weitere Institutionen, die Bedürftigen über die Gemeinde heraus helfen. Organisationen, die sich für soziale Gerechtigkeit und das Wohl und gegen den Hunger in dieser Welt einsetzen. Jesus ermutigt uns, das Licht der Gerechtigkeit leuchten zu lassen und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Essen zu teilen ist dabei nur ein erster Schritt. Jesus erklärt auch, warum Gottes Gerechtigkeit auf sich warten lässt. Er verzögert das Gericht, lässt Raum für die barmherzige Liebe. Durch Gottes Langmut entsteht Zeit zur Umkehr, zur Hinwendung, zur Gerechtigkeit, zur Ausübung von Gerechtigkeit. Gott will, dass alle zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen und gerettet werden. Dazu braucht es Zeit. Viel Zeit. Der Paulus schreibt im Römer: Oder verkennst du den Reichtum seiner Güte, Langmut und Geduld? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Gott lässt in seiner Liebe Menschen die Folgen von ihrem Handeln nicht sofort spüren. Viele, auch Gläubige, würden sonst den Schlag treffen und sie würden tot umkehren, wie zum Beispiel der Hananias oder Sapphira in der Apostelgeschichte. Gottes vergebende Liebe ist es zu verdanken, dass man nicht bei jedem krummen Gedanken tot umkehrt. Die Menschheit wäre so einer Generation schon ausgestorben. Untersucht man in der Bibel das Wort Gerechtigkeit, dann findet man eine auffällige Verbindung zu Wörtern wie Erlösung, Gesetz, Glaube, Gnade, Sühne, Sünde. Gottes Gerechtigkeit hat also etwas mit unserer Lebensführung, unserem Glauben und der Erlösung zu tun. Mit dem Johannes würde ich jetzt die Liste erweitern um den Heiligen Geist. Heute ist ja Pfingsten. Wir möchten über die Kraft vom Geist nachdenken und was der Geist uns bezeugt, wie wir es gelesen haben in dem Johannestext. Denn der Geist bezeugt uns Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit umfasst Liebe und Wahrheit. Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit sind unzertrennliche Geschwister. Sie sind wie die drei Musketiere. Sie schützen, stärken sich gegenseitig. Aber keins kann auch ohne das andere sein. Jesus hat für die göttliche Gerechtigkeit ein provokantes Beispiel. Er erzählt von den Arbeitern im Weinberg. Man könnte das nachlesen in Matthäus 20. Die Ersten sind am Morgen zu einem Taglohn angestellt worden. Der Weinbauer hat aber noch weitere angestellt und die Letzten kurz vor dem Feierabend. Am Ende des Tages hat er allen den gleichen Lohn ausgezahlt. Auch denen, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Sie haben das natürlich ungerecht gefunden und haben protestiert. Die da, die jetzt letztes gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast ihnen genauso viel gegeben wie uns. Das ist einfach nicht recht. Wir haben den ganzen Tag über schwer gearbeitet, die Hitze vom Tag ertragen. Und jetzt kommen wir nicht mehr dafür über als die Letzten. Da sagt der Grundspitzer zu ihnen: Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf einen Denar, also einen Taglohn, geeinigt? Nimm dein Geld und gang. Aber ich will dem Letzten genauso viel geben wie dir. Denn auch er soll seine Familie können versorgen. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du etwa neidisch, weil ich so gütig bin? Jesus erklärt seinen Zuhörern, dass Gottes Güte, Geduld, seine Gnade manchmal wie Ungerechtigkeit aussieht. Das ist aber eine verkehrte menschliche Sicht. Gottes Güte kommt in diesem Bild allen zu gut, unabhängig von ihrer Leistung. Gottes Güte und Gnade wird nicht an unsere Leistung gebunden. Gott handelt dabei nicht ungerecht, denn seine Güte ist nicht ungerecht, sondern gut und gerecht. Ja, manchmal mag es so erscheinen, dass es Mitmenschen besser geht als uns, dass sie scheinbar mehr gesegnet sind als wir, wo wir uns den ganzen Tag für Gott anstrengen, ihm treu dienen. Gottes Gerechtigkeit lässt sich eben nicht von seiner fürsorglichen Liebe auch für moralisch Schwächere lösen. Und auch nicht von der Wahrheit, dass unser Leben eine Summe von undurchschaubaren Zusammenhängen ist. Das Glück lässt sich in den wenigsten Fällen durch eine gute Tat erzwingen. Aber auch Unglück lässt sich selten auf eine einzige schlechte Tat zurückführen. Die Wahrheit ist, dass Gott eine hochkomplexe Welt geschaffen hat, deren ihre Zusammenhänge von unserem Tun und unserem Ergehen wir kaum verstehen können. Leute, die sich im Glauben sehr anstrengen, leiden unter dem Gefühl, von Gott ungerecht behandelt zu werden. Und sie suchen immer weiter nach Gründen, warum dass der Deal mit Gott einfach nicht so recht läuft. Oft suchen sie bei sich selber. Einige achten darum noch strenger auf Gebot von Gott. Andere wiederum lassen den Glauben einfach ganz fallen, weil sie mit der Zeit keinen Sinn mehr sehen und alles als ungerecht empfindet. Für einige ist es ein grosses Problem. Um es zu lösen, teilen sie alles in Gut und Böse, auch sich selber. Ein Teil von ihnen muss gut sein, der andere böse. Viele schauen den Geist als Guten an. Ja, ihren eigenen Geist, ihre eigene Seele ist der gute Teil. Und der Lieb ist der böse Teil. Er verursacht Leid und Leiden. Manchmal führt das zu einer wirklich gespaltenen Persönlichkeit. Oft auch eine ernsthafte Krankheit, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Solche Personen erleben sich an einem Tag heilig und gut und gerecht und sehen sich von Gott überreich gesegnet. Und schon am nächsten Tag sieht sich die gleiche Person als bös, ungerecht und hat das Gefühl, dass sie von Gott im Stich gelassen wird. Sie erlebt sich am Morgen im Gebet als himmlisches Wesen und wenn sie zu Abend beim Zähneputzen in den Spiegel schaut, als hässliches, verlassenes Geschöpf. Einige Christen erklären ihr ungerechtes Handeln mit dem Paulus und sagen, ich habe halt zwei Naturen in mir, die sich gegenseitig bekämpfen. Der Paulus würde ihm zwar zustimmen, aber nicht in dem Sinn, dass wir einen bösen, triebhaften Leib haben und eine reine, heilige, göttliche, vollkommene Seele. Nein, der Paulus spricht von zwei Gesinnungen in uns, zwischen denen wir uns ständig entscheiden müssen. Die eine nennt er geistlich, die andere fleischlich oder auch weltlich. Beide wirken ständig auf uns ein. Esoteriker haben Ähnlichkeiten mit Gnostikern. Auch sie reden von einem Geistleib oder einem Astralkörper, also einem göttlichen Licht in uns, das jeder von uns eigen ist. Eine göttliche Seele, die jederzeit liebevoll, wahr und gerecht ist. Ein urheiliger Kern, wo jeder in sich gerecht macht. Solche Lehren vom göttlichen Licht im Mensch sind nicht neu. Sie haben schon zur Zeit vom Johannes kursiert und sind gern auch mit Jesus in Verbindung gebracht worden. Gegen so einen Gedanken richtet sich auch der Text, den ich eingangs gelesen habe. Gnostiker haben mit einer ähnlichen Lehre erklärt, dass Christus eigentlich nur Geist ist und darum weder leiden noch am Kreuz hat können sterben. Warum sind sie zu dem Schluss gekommen? Es wird bis heute als höchst ungerecht empfunden, dass auch gerechte Menschen leiden müssen. Dass eben der gerechte Jesus sogar leiden muss. Der Gerechte, der Messias. Gnostiker haben an dem sehr Anstoß genommen. So hat einer von ihnen, der Kerinth, der zur selben Zeit wie Johannes gelebt hat, gelehrt, dass bei der Taufe von Jesus der himmlische Christusgeist in Mensch Jesus hineingekommen ist und dass er in ihm geblieben ist bis kurz vor dem Tod am Kreuz. Der himmlische Christusgeist ist so etwas wie ein göttliches Licht, das der Mensch Jesus zum Strahlen gebracht hat, so ihre Lehre, wo ihn aber in Gethsemane wieder verloren hat. Jesus ist darum nicht als Messias oder als Christus gestorben, sondern einfach nur als ganz normaler Mensch, Jesus. Das göttliche Christuslicht sei zu dem Zeitpunkt bereits wieder bei Gott in der himmlischen Sphäre gewesen. So Gnostiker. Im gnostischen Denken hat ein leidender Messias, ein Christus, keinen Platz. Der göttliche Messias ist jedem Schmerz und jedem Leid enthoben. Ein Gott, wo Mensch wird und sich zum Wohl der Menschen verletzen lässt, ist in ihren Augen kein richtiger Gott gewesen und schon gar kein Erlöser. Der Johannes dagegen lehrt, in dem Abschnitt und im ganzen Brief, dass der Heilige Geist bezeugt, dass Jesus jeden Moment von seinem Leben der Messias gewesen ist. Er ist es gewesen bei seiner Geburt, er ist es gewesen bei der Taufe im Wasser, er ist es gewesen sein ganzes Leben durch und er ist es auch dann gewesen, wo er auf Golgatha am Kreuz blutet hat. Der Johannes, erfüllt vom Heiligen Geist, lehrt, dass gerade das Leiden und Sterben von Jesus ihn als Messias offenbart. Bei der Taufe von Jesus hat Gott ausgesprochen, das ist mein geliebter Sohn. Und mit der Auferweckung der Toten und der Himmelfahrt hat er Jesus in seinen rechtmäßigen Stand als Sohn Gottes erhoben. Der Jesus, der sich im Leben und Sterben ganz mit uns ungerechten Menschen eins gemacht hat, der ist von Gott für vollkommen gerecht erklärt worden. Der Petrus bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt in seinem ersten Brief, denn auch Christus hat ein für alle Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Der Johannes erinnert sich an das, was er als Augenzeuge selber miterlebt hat. Er hat miterlebt, wie Jesus am Jordan getauft worden ist vom Johannes dem Täufer. Er hat die Stimme mitgehört, wo Gott gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Und er ist auch unter dem Kreuz gestanden und hat miterlebt, wie Wasser und Blut aus dem Herzen vom toten Jesus geflossen sind. Wasser und Blut ihrerseits aber bezeugen uns nur die Tatsache, dass Jesus wirklich tot war. Das Blut ist das Zeichen, das uns durch den Heiligen Geist bezeugt, mit Jesus ist der Messias für uns gestorben. Er hat die gerechte Strafe für unsere Sünde getragen, sodass uns in Zukunft kein Strafgericht mehr erwartet. Und das Wasser von der Taufe ist das Zeichen, das uns bezeugt, dass Gott alle unsere Sünden abgewaschen hat und wir ganz rein und frei sind, bereit zur Gemeinschaft mit ihm selber. Wasser und Blut, die beiden göttlichen Zeichen, sind schon im alten Tempelgrund bekannt. Das Wäschbecken, das Waschbecken und der Altar sind traditionell nebeneinander gestanden im Tempel. Durch Jesus wird ihre eigentliche Bedeutung offenbar. Das Wasser von der Taufe und das Blut von Jesus bezeugen durch den Geist Gottes, dass uns jede Ungerechtigkeit vergeben ist. Das gilt für alle, die an Jesus glauben. Alle, die glauben, werden wie der Abraham durch den Glauben gerecht. Römer 4,13. Es ist der Heilige Geist, der an Pfingsten gekommen ist und uns auch heute bezeugt, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott gerecht worden sind. Wasser und Blut sind damals aus der Seite von Jesus geflossen. Ein Zeichen, sie sehen es bis heute. Das Wasser steht für die Taufe und das Blut für das Abendmahl. In der Taufe, im Untertauchen im Wasser, bezeugt uns der Geist, unsere Sünden sind vergeben und wir sind rein. Und im Wein vom Abendmahl, wo das Blut Jesu symbolisiert, bezeugt uns der Geist, das Blut von Jesus zur Vergebung von unseren Sünden langet. Sein Blut langet. Es braucht nicht mehr Blut. Es braucht kein zusätzliches Werk. Sein Blut langet. Christi Gerechtigkeit reicht. Halleluja. Der Geist bezeugt uns durch Wasser und Blut, dass Gott uns aus Gnade als Gerechte anschaut. Uns mit Jesus ewiges Leben schenkt. Jesus wirft ein neues Licht auf unser Leben. Das Licht von seiner Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit wird zu unserer Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit verheißt uns ewiges Leben. Nicht weil wir gerecht sind, sondern weil er gerecht ist und sie uns zuteil werden lässt, sind wir gerecht. Leben im Licht von seiner Gerechtigkeit bedeutet nichts weniger, als dass wir ewig werden und unter seiner gerechten Herrschaft leben. Das Leben in einer neuen, gerechten Welt ist unsere christliche Hoffnung. Der Jesaja schaut voraus, wenn er schreibt, im Kapitel 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaft in Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeiten. Wir werden im Licht von seiner Gerechtigkeit in bunten Kleidern tanzen. So hat sich Maria Koller ihre Begegnung mit dem Herr von der Gerechtigkeit vorgestellt. Leben im Licht von der Gerechtigkeit bedeutet, uns immer wieder die Gerechtigkeit gegenseitig zuzusprechen. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben an Jesus kommt. Eine Gerechtigkeit, die über das Leben rausgeht. Eine Gerechtigkeit, die aus Jesus kommt, der im Leben und im Sterben alle Ungerechtigkeit von dieser Welt erträgt hat. So, dass wir heute durch den Glauben können gerecht werden. Durch den Glauben an den, der uns gerecht gemacht hat, werden wir im Licht von der Gerechtigkeit ewig leben. Amen. Ich möchte die Botschaft mit einem Gebet abschließen. Ewiger Herr und Gott, wir loben dich für deine Gerechtigkeit. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist in uns. Er bezeugt uns, dass wir durch Christi Blut gerecht sind. Vor dir dürfen als rein, heilig und gerecht gelten. Heiliger Geist, erfülle uns mit deinen Gedanken. Hilf uns Recht und Gerechtigkeit in unserer Welt, in unserem Tal, in unserer Familie und auch in unserem Leben zu verwirklichen. Danke, dürfen wir in deinem Licht gerecht sein. Amen.